Die dunkle Seite von IWF und Weltbank. Wir sehen das beispielhaft am Beispiel El Salvador. Zunächst wurde das Land für seine Pläne mit Bitcoin belächelt. Man hat es im Mainstream größtenteils als Experiment abgestempelt, was sowieso schiefgehen würde. Kurz darauf kam der erste Warnschuss vom IWF, Internationaler Währungsfonds. Natürlich wurde sofort das Rating des Landes herabgesetzt. Um von Angst zu sprechen, ist es sicherlich noch etwas früh. Viel eher könnte man es Unbehagen nennen, welches sich in Organisationen wie der Weltbank oder dem IWF breit macht und dazu führt, dass man einmal kurz die Muskeln spielen lässt. Historie der IWF und Weltbank. Allgemein werden IWF und Weltbank immer als positiv angesehen. Sie sind die Retter in der Not, wenn Staaten in Schieflage geraten. Doch sind sie das wirklich? Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen und die Geschichte beider Nichtregierungsorganisationen, NGOs, beleuchten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden im Zuge der neuen Weltordnung neben dem Geldsystem von Bretton Woods auch die Weltbank und der IWF gegründet, mit dem Ziel, die zerstörten Länder wieder aufzubauen, nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern, höhere Lebensstandards zu fördern und Armut zu reduzieren. Die beiden Schwesterorganisationen wurden nicht nur am selben Tag gegründet, 27. Dezember 1945, sondern sind sogar fast Nachbarn in Washington, D.C. Größte Stimmanteile bei beiden Institutionen haben natürlich die USA, mit großem Abstand zu den anderen, ca. 16% jeweils. Danach kommen Japan, China und auf Platz 4 Deutschland. Bis 2007 wurde der Präsident der Weltbank durch die USA besetzt und der Chef des IWF durch Europa. Beide NGOs sind weltweit vertreten und die wichtigsten Kapitalgeber, vor allem in den ärmeren Regionen. Sie sind eng mit der Finanzwirtschaft und Regierungen verwoben. Zwischen der Politik und den beiden mächtigen Institutionen befindet sich so etwas wie eine Personaldrehtür, was bedeutet, dass man sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite Karriere machen kann, wenn man sich verdient gemacht hat. Kritiker dieser Institutionen gibt es seit jeher. Darunter sind auch ehemalige Mitarbeiter wie der frühere Chefökonom des IWF und Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz. Wer in die Historie von IWF und Weltbank blickt, wird erfahren, dass beide heikle Situationen oftmals verschlimmert haben, wodurch betroffene Länder in eine Schuldenfalle tappten, aus der sie nicht herauskamen und in Abhängigkeit der beiden Institutionen gerieten. Die Kredite des IWF sind an strenge Regeln gebunden. Werden diese nicht eingehalten, führt dies quasi zur Machtübernahme des IWF. Durch ihre Programme verursachen sie Inflation, das Wirtschaftswachstum wird geschwächt und die Menschen verarmen, so dass dann noch mehr Geld von IWF und Weltbank benötigt wird. Eine Abwärtsspirale mit destruktiven Abhängigkeiten und immensen Kollateralschäden entsteht. Auch Korruptionsfälle sind in den nicht demokratisch legitimierten Organisationen immer wieder ein Problem. In etlichen Ländern haben sich beide Organisationen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Weder in Argentinien noch in Griechenland und in Afrika erst recht nicht. Kritiker werden nicht müde zu erwähnen, dass vor allem Interessen der mächtigen Staaten und Konzerne durchgesetzt werden. Immer wieder gab es Zusammenarbeit mit Diktatoren und mit finanzieller Hilfe, die der Bekämpfung der Armut dienen sollte, wurde die Macht ihrer Regime erhalten, wie zum Beispiel in Argentinien, Chile, Indonesien oder Zaire, heutiges Kongo. Meistens wurde nur die Armut der Machtinhaber erfolgreich bekämpft. Interessant ist, dass oftmals in diesen Ländern Militärbasen und Handelsabkommen entstanden, welche zu günstigen Rohstoffen und Bodenschätzen für den Westen führten. Argentinien ist der größte Gläubiger des IWF, mit dem Resultat, dass das Land bis heute auf keinem guten Pfad ist. Ganz im Gegenteil, Argentinien steht vor dem nächsten Staatsbankrott, während Simbabwe bereits pleite ist. Unserer Meinung nach hätte man beide NGOs mit dem Ende von Bretton Woods 1971 ebenfalls ad acta legen müssen. Im Prinzip ist das nichts anderes als moderner Imperialismus, fortgeführt im Namen neuer Institutionen. Das wird noch unterstrichen durch die Tatsache, dass viele Länder vor allem auf Gebieten ehemaliger Kolonien ihren Einfluss geltend machen. Bestes Beispiel ist hier Frankreich. Noch heute sind die Länder der CFA-Zone, siehe Infokasten, de facto gezwungen, die Währung einer ehemaligen Kolonialmacht zu nutzen. Nutznießer ist vor allem Frankreich und nicht die Bevölkerung in den afrikanischen Ländern. Die Eurozone reicht bis nach Afrika. Was ist der CFA-Franc? Der CFA-Franc ist eine Währung, die von mehreren Ländern in Afrika verwendet wird. CFA steht für Communauté financière africaine oder Afrikanische Finanzgemeinschaft. Der CFA-Franc wurde ursprünglich von Frankreich eingeführt und ist eng mit dem französischen Franc verbunden. Heute gibt es zwei Versionen des CFA-Francs. Den CFA-Franc BCAO, der von 8 westafrikanischen Ländern verwendet wird, und den CFA-Franc BEAC, der von 6 zentralafrikanischen Ländern verwendet wird. Die Währungen sind an den Euro gebunden und werden von der französischen Zentralbank unterstützt. Der CFA-Franc ist in einigen afrikanischen Ländern umstritten, da er als Symbol der wirtschaftlichen Abhängigkeit von ehemaligen Kolonialmächten angesehen wird. Der CFA-Franc ist eine monetäre Repression der ehemaligen Kolonien. Aber nicht nur das. Frankreich sichert sich wirtschaftlichen, politischen und militärischen Einfluss auf dem schwarzen Kontinent. Bis heute sitzen Franzosen im Vorstand beider Zentralbanken und haben ein Vetorecht. Die Währung dient in erster Linie französischen Firmen, die sich den Zugang zu billigen Rohstoffen sichern und somit weltweit einen Wettbewerbsvorteil haben und einen exklusiven Markt für ihre Produkte. Für die Afrikaner gibt's hingegen nur hohe Zinssätze, Schuldenberge, Handelshemmnisse und ein geringes Wirtschaftswachstum. 1994 wurde der CFA-Franc auf Drängen des IWFs um 50% abgewertet, mit der Absicht, vor allem die Exporte wettbewerbsfähiger zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem dieser Länder und eine fremde Organisation mit Vertretern, die Sie nie gewählt haben, kann quasi über Nacht einfach so festlegen, dass Ihre Ersparnisse nur noch die Hälfte wert sind. Wie würden Sie sich fühlen? Glatzdin zählt noch etliche weitere Praktiken auf, wie zum Beispiel die sogenannten doppelten Kredite, Double Loans. Angenommen, ein Staat möchte einen Staudamm bauen. Da hier gewaltige Summen investiert werden, nimmt das Land Kredite auf. Das Geld fließt anschließend allerdings größtenteils in die Taschen westlicher Firmen. Oftmals kommen die Gelder aber noch nicht einmal dort an, wo sie eigentlich ankommen sollen. Als Beispiel nennt Glatzdin das Land Togo. In den 1970er Jahren wurden Kredite für riesige Infrastrukturprojekte vergeben, die allerdings nur bedingt dort ankamen. Stattdessen wurde das Geld oft für die persönliche Bereicherung der korrupten Eliten genutzt. Als die Zinsen stiegen, konnten diese Länder ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen, was zur Einsetzung von Sparmaßnahmen durch den IWF führte. Der abrupte Abbau staatlicher Subventionen für Gesundheit und Bildung war für arme Länder traumatisch, da sie soziale Infrastrukturen für ihre Bevölkerung aufbauen mussten. In Togo wurden öffentliche Einrichtungen privatisiert und für einen Bruchteil ihres Werts an ausländische Akteure verkauft, was die Dominanz westlicher Länder weiter verschärft hat. Seit einigen Jahren lässt sich allerdings eine neue Agenda beobachten. Im Namen des Klimaschutzes versucht man Entwicklungsländern vorzuschreiben, welche Energieformen sie zu nutzen haben. Ein gutes Beispiel ist hier Haiti. In einem Beitrag für Forbes legt der Journalist Michael Schollenberger ausführlich dar, wie die Regierung Haitis ihre Kraftstoffsubventionen aufgrund des Drucks von Weltbank und Internationalem Währungsfonds beendete. Dies führte zu Ausschreitungen und Chaos im Land. Ähnliche Proteste gab es in über 40 Nationen seit 2005, nachdem Energiepreise erhöht oder Subventionen gestrichen wurden. Schollenberger kritisiert die westliche Doppelmoral, die auf dem Verbrauch von Energie und Subventionen basiert, während arme Länder daran gehindert werden, diese zu nutzen und ihre Bürger höhere Preise zahlen müssen. Der Strategiechef der Human Rights Foundation kommt zu dem Schluss, dass Bitcoin eine Lösung für die Probleme von Entwicklungsländern sein könnte. Die Armut in diesen Ländern kann demzufolge nicht durch mehr Schulden bekämpft werden. Bitcoin wäre eine Hilfe, da es Menschen in Entwicklungsländern finanzielle Freiheit ermöglicht und sie dabei unterstützt, den maroden Systemen zu entkommen, die ihnen von korrupten Regierungen und internationalen Finanzinstitutionen aufgezwungen werden. Wenn Bitcoin zur globalen Währung wird, könnten Entwicklungsländer unabhängiger von ausländischen Regierungen und Institutionen werden und ihre eigene Souveränität stärken. Außerdem könnte Bitcoin die Dynamik zwischen Zentrum und Peripherie in der Welt verändern, indem es einen neutralen und vor allem dezentralen Standard für alle schafft. Eine friedliche Lösung, die echte Veränderungen mit sich bringen und die Grundlage für eine faire und weltweite Kooperation bieten würde. Ein absoluter Gamechanger also.